Klingt erstmal nach einer ganz seltsamen Frage, oder? Hätte ich gefragt, ist Gott gut? Hätten vermutlich die Christen unter euch bestimmt gesagt, ja, ja, stimmt, Gott ist gut. Ja. Hätte ich gefragt, ist Gott mächtig? Hätte vermutlich die Christen unter euch gesagt, ja, doch, Gott ist mächtig. Aber wenn ich frage, ist Gott schön? Ich muss ganz ehrlich gestehen, zunächst mal stolpert man darüber, oder? Also, ich habe das auf jeden Fall. Weil wenn ich an Schönheit denke, dann ist das Erste, was mir einfällt, irgendwie so eine Karikatur von Schönheit. Da denke ich irgendwie an so Castingshows, Germany's Next Topmodel, und dann sagt dann irgendeine Larissa, die andere ist voll fett und so. Das ist die Art von Oberflächlichkeit, die ich als Erstes im Kopf habe, wenn ich an Schönheit denke. Und es ist doch eigentlich total traurig. Das Erste, was ich mit Schönheit normalerweise verbinde, ist Oberflächlichkeit. Sollte das so sein? Also ich glaube nicht, dass das gut ist. In meinem Kopf war schon lange Schönheit irgendwie immer auch behaftet mit dem Makel der Oberflächlichkeit. Schönheit, ja, gut, das liegt auch daran, dass ich da auch nicht viele Punkte holen kann, aber ich sag mal, das war für mich immer so behaftet mit dem Gedanken von, ja, das hat immer so die Gefahr, ins Oberflächliche abzudriften. Besonders schöne Menschen sind möglicherweise eher so die, die so ein bisschen eitel sind, die so ein bisschen oberflächlich sind und irgendwie sich nur um sich selber drehen. Und gerade als Christ denkt man dann ganz schnell, ja, sei bloß vorsichtig, dass du jetzt nicht oberflächlich wirst. Also Vorsicht vor Schönheit, zu viel kann schädlich sein möglicherweise, wer weiß. Ich möchte die Predigt aber mit einer Frage beginnen, die das eher ins Positive wendet. Und ich würde gerne, wenn ihr mutig seid, dürft ihr rausrufen und sagen, was ihr als Antwort hättet oder eine von den möglichen Antworten, die euch da einfallen. Und zwar, was ist das Schönste, an was du dich gerade erinnern kannst? Und jetzt vorweg, Antwort zählt auf jeden Fall nicht mein Ehepartner, sonst muss jedermann gleich ziehen und jeder muss das sagen, lass mal das mal raus. Sondern abgesehen vom Ehepartner, wenn man einen hat oder von einer Freundin oder so etwas, was war das Schönste, an das ihr euch erinnern könnt? Eine Lotusblüte, also was aus der Natur? Mhm, bitte?
Eine Libelle.
Eine Libelle, okay, Tiere, ja, okay. Tochter, Geburt des ersten Kindes?
Ja.
Geburt des ersten Kindes, ja, okay. Mhm. Ja.
Schmetterlinge,
sehr schön, ja. Hat jemand? Okay, ja. Meeresleuchten, okay. Das ist speziell, okay. Jetzt noch eine Frage, wer von euch war schon mal beim Grand Canyon? Ich gucke jetzt mal in eure Richtung. Ne? Ich hoffe, das ist auch sowas, was ich vermute mal, wird irgendwie sowas sein, was irgendwie wirklich sehr, sehr beeindruckend sein soll. Ihr merkt, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die man großartig finden kann. Es gibt Sachen in der Natur, die großartig sind und die schön sind und die wir als schön empfinden. Aber auch andere Menschen, zum Beispiel gerade meine Tochter. Ein anderer Mensch kann schön sein. Eine Situation kann toll sein, die Geburt eines Kindes beispielsweise. Oder auch Tiere können auch schön sein. Und bei mir ganz weit oben, jetzt liegt auch daran, dass ich gerade wieder Vater geworden bin, liegt das Lachen von Kindern. Noch gar nicht vom Neugeborenen, soweit sind die noch gar nicht. Aber ganz besonders von meiner Tochter Dorothea. Wenn die lacht, das ist einfach wunderschön. Ich finde, wenn Kinder lachen, das ist irgendwie was so ganz Unbedarftes und das hat irgendwie was ganz Tolles, was ganz Befreiendes, was ganz Schönes in sich. Das ist großartig. Spannend ist nur, dass wir eigentlich in unserem Alltag gar nicht so häufig vermutlich der Schönheit begegnen oder sie wahrnehmen, sondern eigentlich ganz häufig auch eher das Gegenteil von Schönheit haben. Wir begegnen Dingen, die eben gerade unschön sind im eigentlichen Sinne. Dinge, die uns traurig machen, die uns Sorgen machen, das Altern, Schmerzen oder auch Krankheit. Oder, was vielleicht manchmal noch schlimmer sein kann, die unheimliche Monotonie des Alltags. Jeder Tag ist wie der davor und jeder Tag ist wie der danach auch sein wird. So etwas hat mit Schönheit nichts zu tun, sondern das ist irgendwie so ein Alltag, der einfach nur vor sich hin wälzt. Aber an besonders schöne Dinge können wir uns trotzdem noch erinnern. Auch wenn sie sehr lange zurückliegen mögen, können wir uns daran erinnern, uns daran erfreuen und wir wissen noch, wie schön das war und haben noch ein Gefühl dafür, wie schön das eigentlich war. Vielleicht die erste CD, die man geschenkt bekommen hat, die man immer noch im Kopf hat, weil man jedes Lied auswendig kennt und den Text mitsingen kann, bis ins Letzte. Oder ein phänomenaler Ausblick, den man mal gehabt hat. Oder ein Lied, das einem aus der Seele spricht. Im Leben begegnet uns also immer beides, Schönheit und auch die hässlichen Seiten irgendwie. Nun ist es so, dass wir als Christen für die hässlichen Seiten des Lebens, für das Furchtbare, was es gibt, eine Erklärung haben. Und die fällt uns eigentlich schnell ein, wenn wir die Bibel lesen. Schlagen die Bibel auf und sehen, Es hat gut angefangen, Gott hat die Welt gut geschaffen. Aber es ist was Schlimmes passiert. Das, was die Bibel, also in der Bibel den Sündenfall genannt wird. Also Schuld und Sünde kamen in die Welt rein und haben alles in Mitleidenschaft gezogen. Und da ist der Ursprung von dem Übeln, die es gibt. Aber die Frage ist, was ist dann der Ursprung eigentlich des Schönen? Woher kommt das eigentlich? Warum ist überhaupt Schönheit in der Welt? Warum kann ich die sehen? Wozu gibt es das überhaupt? Denn Gott hätte ja einfach auch sagen können, wie so ein richtig guter Ingenieur, ich baue die ganze Welt und den Menschen einfach besonders effizient. Könnte er machen. Er hätte ja sagen können, ich baue den Menschen darauf, dass er möglichst effizient Dinge erledigen kann, dass er großartige Sachen konstruieren kann und bauen kann, aber wofür braucht er Schönheit? Gott hätte das ja machen können. Hat er aber nicht. Und zwar lesen wir davon auch am Anfang in der Bibel. Gott hat die Welt geschaffen und da heißt es nachher, und siehe, es war sehr gut. Und dieses Wort für gut kann auch großartig, herrlich oder schön bedeuten. Gott hat die Welt nicht nur effizient gestaltet, sondern hat sie schön gemacht. Er hat Schönheit hereingelegt in sie selbst, in die Welt, die wir erleben können. Schon in die Natur, aber auch noch in ganz andere Dinge. Wenn man sieht, wo einem diese Schönheit begegnen kann, dann merkt man, in den Liedern kommt häufig eben Natur. Dinge, die wir begreifen können, die wir erleben können. Es gibt aber noch mehr. Zum Beispiel die Schönheit von Menschen. Nicht nur äußerliche Schönheit, die gibt es eben auch, aber auch innere Schönheit. Die Schönheit von Freundschaft oder von zwei Seelen, die Freundschaft zueinander haben. So etwas hat auch eine eigene Schönheit. Oder auch Kultur. Großartige Bilder, vor denen man begeistert stehen kann, auch wenn nicht jeder den gleichen Bildergeschmack hat. Oder musikalische Werke, gute Literatur. Schönheit begegnet uns eigentlich auf unterschiedliche Weise überall. Aber Schönheit ist irgendwie immer auch ein wenig brüchig. Kennt ihr den Spruch, Schönheit vergeht, Hektar bleibt Hektar? Okay. Zur Erklärung, Schönheit vergeht, Hektar bleibt Hektar, so ein Spruch in Süddeutschland kennt man den, der bedeutet so viel wie, beim Heiraten geht es nicht so sehr um Liebe oder um Schönheit, sondern da geht es in erster Linie darum, wie man die Ländereien gut zusammenlegen kann, um irgendwie gewinnbringend eine Allianz zu schmieden. Deswegen Schönheit vergeht, Hektar bleibt Hektar. Da gebe ich eine ganz bittere Sicht auf die Dinge, oder? Das zeigt ein bisschen, ja, Schönheit ist irgendwie auch vergänglich. Wir können die nicht konservieren. Weder unsere äußere Schönheit, manchmal auch nicht mal unsere innere, je nachdem, wie das Leben mit uns spielt. Und dann gibt es mit dieser Schönheit auch ganz verrückte Geschichten, die passieren können. Und eine der seltsamsten, die ich gehört habe, ging um einen Fußballer, den habe ich mir sogar einen Namen aufgeschrieben, ein nigerianischer Fußballstar, Emmanuel Emenike heißt der. Der war bis vor kurzem liiert mit Miss Nigeria 2017, dann hat er sich scheiden lassen und hat Miss Nigeria 2018 geheiratet. Quasi einfach ein Update der Ehefrau durchgeführt. Aber ihr merkt, wie verrückt dieser Gedanke ist. Schönheit ist nicht konservierbar. Und irgendwie merkt man, man kann sie nicht festhalten. Sie bleibt nicht. Und auch solche seltsamen Situationen, das ist natürlich skurril, so etwas. Und trotzdem merkt man, da steckt ein bisschen was dahinter von der Vergänglichkeit der Schönheit. Man kann die irgendwie nicht halten. Und er hat für sich die Konsequenz daraus gezogen, zu sagen, zack, nächste muss her. Ein Jahr später, das ist der Lack ab. Ja. Gott sagt zur Welt, er hat sie sehr gut geschaffen. Und damit meint er eben mehr, als sie ist funktional. Sie ist schön. Aber warum eigentlich? Warum hat Gott das gemacht? Davon lesen wir in einem Bibelvers, also in vielen Bibelversen, aber einer davon steht im Psalm 19. Da heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Gott hat die Welt ursprünglich dazu geschaffen, dass sie eine Art Echokammer ist für sein eigenes Wesen. Eine Echokammer für sein eigenes Wesen. Das heißt, wie Gott ist, soll sich widerspiegeln in der Art, wie die Welt ist und auch wie wir Menschen sind. Da soll etwas greifbar werden, da soll etwas ahnbar werden von der Art, wie Gott selbst ist. Von der Kreativität, von der Güte, von der Unermesslichkeit. All das soll deutlich werden. Und das merkt man vielleicht, wenn man mal vor dem Meer steht. Ich weiß nicht, es gibt ja so Berg- und Meermenschen. Ich finde beim Meer aber auch spannend, wenn man davor steht und so diese unendlichen Weiten sieht und denkt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie groß das alles ist. Und diese Unermesslichkeit kann uns einen ganz kleinen Hinweis darauf geben, wie unermesslich Gott ist. wenn wir schon das Meer gar nicht begreifen können, wie groß das ist? Wie viel weniger sollten wir Gott begreifen können, der noch viel größer ist? Seine Eigenschaften, seine Weisheit, seine Unermesslichkeit, seine Liebe und all diese anderen sollen Widerhall in der Welt finden. Schönheit in der Welt kann also durchaus etwas damit zu tun haben, dass Gott selbst schön ist. Diese Schönheit ist ja nicht nur einfach da, sondern sie macht etwas mit uns. Wir Menschen haben eine Sehnsucht nach schönen Dingen, mit denen wir uns umgeben wollen, die wir erleben wollen, nach denen wir uns sehen. Und wenn es nur die Schönheit ist, die wir gerade gar nicht haben oder die wir begehren und nicht finden. Die Sehnsucht liegt in uns selbst drin. Und ich glaube, dass die Sehnsucht nach Schönheit eine Sehnsucht ist, die Gott selbst in uns Menschen hereingelegt hat. Dieser Wunsch nach Schönheit liegt in jedem Menschen, ob er Christ ist oder nicht. Wichtig ist nun dabei, was die Schönheit mit uns macht. Man kann sich vorstellen, das, was uns schön erscheint, ist etwas, was uns anzieht, wie ein Magnet. Wir wollen dahin, wir wollen uns dem aussetzen, wir wollen das erleben. Wir wollen dorthin fahren und das anschauen. Wir wollen diesem Menschen nahe sein, der schön ist für uns. Das kann man zum Beispiel auch ganz toll sehen bei Musikstücken. Ich finde, bei Musik, bei mir funktioniert das hervorragend. Es gibt musikalische Werke, die nehme ich total in Beschlag, die ziehen mich total in den Bann. Die kann ich 100-mal hören und ich werde immer noch nicht überdrüssig dieser Sache, weil sie so wunderschön sind. Das ist, finde ich, eine großartige Sache. Da merkt man, der Wunsch ist da und wir wollen uns dem aussetzen. Es gibt einen Zug, eine Zugkraft von schönen Dingen. Das will ich auch, da will ich mehr von. Wir Menschen haben diese natürliche Sehnsucht. Wir suchen das Schöne und das Schöne ist auch, wir können es sogar selber schaffen. Manches von der Schönheit der Welt können wir nicht selber schaffen. Das können wir nur sehen. Wir können auch kein Tier künstlich erzeugen. Wir können es nur beobachten. Und da können wir vielleicht eine Libelle sehen, die uns absolut begeistert, weil sie so wunderschön gemacht ist und so großartig aussieht mit den schillernden Farben. Das ist toll. Wir können aber auch selbst aktiv werden. Kunstwerke werden geschaffen, wunderschöne Gebäude, Architektur, Musik, wunderbare Bücher, all das kommt und wird von Menschen selbst gemacht. Gott hat in uns die Schönheit, den Wunsch nach Schönheit ins Herz gelegt, damit wir über diese vielen unterschiedlichen Dinge, die schön sind, letztendlich einen Weg zurücklegen, der uns bei Gott enden lässt, bei Gott selbst. Großartig hat das der Autor C.S. Lewis mal auf den Punkt gebracht, mit einem, finde ich, super Zitat. C.S. Lewis sagt, das ist ein christlicher Autor, Literaturwissenschaftler auch, er schrieb: Die Bücher oder Musik, in welcher wir dachten, die Schönheit ausmachen zu können, werden uns betrügen, wenn wir ihnen trauen. Denn sie sind nicht selbst das Eigentliche, denn sie sind nur der Duft einer Blume, die wir nicht gefunden haben. Das Echo eines Liedes, das wir nicht gehört haben. Nachrichten von einem Land, das wir noch nicht besucht haben. Großartig auf den Punkt gebracht. Die Schönheit, die uns begegnet, ist nicht das Eigentliche. Nicht das, wo quasi der Endpunkt ist, wo wir hin sollen, sondern das ist wie ein Flusslauf, dem wir nach oben folgen und sagen, wo ist eigentlich die Quelle, aus der das Ganze fließt. Wir laufen einen Flusslauf entlang nach oben. In der Beschäftigung mit etwas Schönem sollen wir nicht stehen bleiben am Fluss, sondern sagen, wo ist die Quelle? Wo geht's eigentlich hin? Da, wo wir Schönheit begegnen, hören wir ein Echo der Schönheit Gottes. Überall da, wo wir die Schönheit in den Dingen selbst verorten, also in der Sache selbst bleiben und eben diesen Weg nicht zurücklegen, innerlich, da verwechseln wir, im Bild gesprochen, die Vorspeise mit dem Hauptgericht. Und das ist das Tragische daran, wenn wir als Christen nicht verstehen und begreifen, dass Gott auch schön ist, dann werden wir die schönen Dinge, die wir haben, nur sehen als, ja, das ist irgendwie nett und irgendwie auch gut, aber das hängt gar nicht mit Gott zusammen, so wirklich. Es hat gar keinen Sinn, das Schöne zu erleben, außer dass es uns Zerstreuung bietet. Schönheit in der Welt hat eine ganz andere Bedeutung und eine viel höhere Wertigkeit. Sie soll uns letztendlich zu Gott führen. Für Christen hat also Schönheit Sinn und Ziel. Schönheit und schöne Erlebnisse sollen uns etwas von Gottes unendlicher Schönheit erleben lassen. Ein Christ liest, könnte man sagen, die schönen Dinge, Erlebnisse und auch Beziehungen als ein leises Echo Gottes in der Welt. Wenn die Bibel also von Gott spricht, redet sie eben nicht von einfach einer Ansammlung von philosophischen Attributen, die man einem Wesen namens Gott zueignet und sagt so, Allmacht ist dabei und Allgegenwart ist auch dabei und Liebe oder Güte ist dabei und all so die Dinge. In der Summe landet man am Schluss nicht bei dem Gott der Bibel, sondern beim Gott meines eigenen Gehirns. Der Gott der Bibel ist viel größer und noch viel mehr. Der ist auch all das, aber noch viel mehr. Gottes Eigenschaften sollen nicht einfach nur Richtigkeiten sein, die wir glauben oder von denen wir überzeugt sind oder die wir für plausibel halten, sondern sollen Dinge sein, die uns anziehen, wie Schönheit uns anzieht. Wir sollen nicht nur über Gottes Liebe wie eine These reden oder denken, sondern als Christen sind wir eingeladen, uns darüber zu erfreuen, an diesen Eigenschaften, an dem Wesen Gottes wirklich nachhaltig zu erfreuen. Und ich möchte das beispielhaft machen an einer der wichtigsten Eigenschaften Gottes, der Liebe. Wenn die Bibel von Gottes Liebe spricht, dann spricht sie nicht von einem abstrakten "Ich finde euch gut". So, dass Gott den Menschen liebt, bedeutet nicht, dass er einfach sagt, ihr seid in Ordnung. Oder ich fühle mich irgendwie einigermaßen zu euch hingezogen, mehr als vielleicht zu anderen. Sondern in der Bibel ist von Gottes Liebe die Rede in einer Art und Weise, dass es einem die Sprache verschlägt, vor lauter Schönheit. Es ist eine Liebe, die uns gegolten hat, als wir noch in Feindschaft mit Gott standen. Das ist eine Liebe, die ihre Grenze nicht daran hat, dass wir bockig sind oder Gott nicht Gott sein lassen wollen. Das ist eine Liebe, die sich sogar ans Kreuz nageln lässt, um uns zu erretten. Wenn so eine aufopfernde Liebe nicht wunderschön ist, dann weiß ich echt nicht, was schön ist. Wirklich. Es ist eine Liebe, die nie aufgibt, eine Liebe, die nie müde wird und ganz besonders eine Liebe, die nie versagt. Das ist nicht einfach nur eine These, sondern das ist wunderschön. Muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach wunderschön. Christsein bedeutet, mehr und mehr von dieser Schönheit Gottes vereinnahmt zu werden und viel mehr als nur eine Reihe wahrer Thesen zu vertreten. Christsein bedeutet, dass meine Sehnsucht mich zu Gott bewegt und Gottes Schönheit mich in den Bann schlägt. Denn nur an der Quelle, also wenn wir diesen Weg laufen nach oben, bis zur Quelle, erst da kann unsere Sehnsucht wirklich gestillt werden. Nun, was bedeutet denn das jetzt für mich? Wie gehe ich jetzt mit Schönheit eigentlich um? Das erste ist, schätze sie wert. Schätze die Schönheit, die du erlebst, das Schöne, das dir begegnet. Schätze es wirklich wert und sei dankbar für das, was du hast. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du mal ein Musikstück hörst und nicht 24 Stunden am Tag in der Bibel liest, sondern du kannst in der Schönheit der Musik einfach auch dankbar sein und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich sie hören kann, dass sie mein Herz bewegt und ich möchte, dass ich damit ein Stück weit etwas von dir erkenne. Großartig, bei mir ist es zum Beispiel gewesen, bei einem Stück, das mich ganz stark bewegt. Das ist ein Jazzwerk, wo die meisten von euch vermutlich sich die Ohren zuhalten würden, wenn sie es hören. Es ist wirklich speziell, gebe ich zu. Aber es ist geschrieben von einem Menschen, der auf seinen eigenen Tod zugegangen ist. Der Saxophonist, der es geschrieben hat, lag im Sterben, als er die letzte Aufnahme gemacht hat dieses Werkes. Und er nannte dieses Werk Pilgrimage, also Pilgerschaft. Und dieses Werk zeichnet nach seinen Lebensweg, wie er gegangen ist, durch die schönen Dinge, die er dort erlebt hat und auch den Tumult, den es gegeben hat und endet im Grunde mit einem Ausblick in der Ewigkeit. Das ist absolut großartig gemacht. So etwas wertschätzen zu können, bedeutet nicht, dass ich mich ablenke mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern wenn ich den Weg zurückgehe zur Quelle, dann kann ich auch die vielen Dinge, die es gibt in der Welt, die es zu genießen gilt und gibt, auch wirklich genießen als die Sachen, die sie sind. Ein zweiter Rat, spiele Schönheit und Glauben nicht gegeneinander aus. Je nachdem, wenn ihr schon lange Christen seid, je nachdem, wie ihr geprägt seid, kann das eine ganz harte und schwere Nummer sein. Es gibt nämlich Christen, für die bedeutet Schönheit immer die Gefahr, vom wahren Weg abgelenkt zu werden. Deswegen würden die sagen, als Christ darf man nicht ins Kino gehen, ja? Weil das ist im Grunde weltlich, das ist böse oder schlecht. Ein guter Film ist im Grunde Ablenkung vom Wichtigsten. Oder gute Literatur. Die würden dann gar nichts anderes lesen als nur die Bibel. Du sagen darfst, das ist eigentlich ein sehr armes Leben. Es wird immer kleiner eigentlich. Man kann sich gar nicht erfreuen an dem, was Gott uns hier eigentlich an Vielfalt gegeben hat. Deswegen spiel nicht den Glauben und Schönheit gegeneinander aus. Du darfst beides miteinander verbinden. Beides gehört, glaube ich, sogar zusammen. Das darf sich auch in der Art und Weise, wie wir leben, widerspiegeln. Schönheit erleben zu können, ist ein großes Geschenk und keine Selbstverständlichkeit. Und daran können wir uns freuen. Es ist eine kleine Kostprobe der Ewigkeit, könnte man sagen. Und wichtig ist, tu es jetzt. Warte nicht, bis es dir besonders gut geht. Eins der schlimmen Missverständnisse, auch wenn es um Schönheit geht, ist, dass es was ist für Leute, dass man sich an Schönheit nur erfreuen kann, wenn es einem gut geht. Das stimmt aber gar nicht. An Schönheit kann man sich erfreuen, selbst wenn man gerade leidet, selbst wenn man Abschied nimmt, selbst wenn man in Not ist, kann man Schönheit begreifen, verstehen. Und sie kann einem manchmal auch helfen, Kraft zu geben, einen Schritt weiter zu gehen oder den nächsten anzugehen. Und nun noch zum dritten. Entdecke die Anziehungskraft Gottes. Oder vielleicht, wenn ihr schon Christen seid, entdecke die Anziehungskraft von Gottes Schönheit neu. Im Laufe des Lebens eines Christens kann es zu einer gewissen Routine kommen. Und nicht alles, was Routine ist, ist schlecht. Aber manchmal merke ich das bei mir selber, dass mein Blick für die Schönheit, meine Begeisterung für die großartige Herrlichkeit Gottes kleiner werden kann über einfach diesen alltäglichen Dingen, die einen einnehmen, um die man sich kümmern muss, die irgendwie anliegen. Da kann das schnell auf der Strecke bleiben. Entdecke die Anziehungskraft Gottes neu und fange heute einfach damit an. Was gibt es, über das du dich freust? Und versuch an dieser Stelle anzufangen und diesen Weg, diesen Flusslauf nach oben zu laufen und sagen, wie hängt das mit Gott zusammen? Was schenkt er mir dadurch, dass ich mich daran erfreuen kann? Ich möchte mit einem Zitat schließen von einem großartigen Schreiber und Denker von Jonathan Edwards. Das ist der Mann, über den ich auch meine wissenschaftliche Arbeit schreibe, der mich eigentlich das erste Mal wachgerüttelt hat, denn ich war eigentlich so auf dem Weg von so einem ganz kopflastigen, schönheitsentleerten christlichen Glauben, der nur aus Richtigkeiten bestand. Und der war einer, der mich davor bewahrt hat. Und ich möchte euch lesen und diese Predigt mit diesem Zitat abschließen. Gott ist das höchste Gut der vernünftigen Kreatur. Ihn zu genießen ist angemessen. Und es ist die einzige Freude, mit der unsere Seele zufrieden sein kann. In den Himmel zu kommen, Gott vollkommen zu genießen, ist unendlich viel besser als die schönsten Dinge hier. Besser als Väter und Mütter, Ehemänner und Ehefrauen, Kinder, die Gemeinschaft von Freunden hier auf Erden. Sie sind nichts als Schatten, aber die Freude an Gott ist die Substanz, die den Schatten wirft. Sie sind nicht mehr als verstreute Strahlen, aber Gott ist die Sonne. Sie sind nicht mehr als Flüsse, aber Gott ist die Quelle. Sie sind nicht mehr als Tropfen, aber Gott ist der Ozean. Amen.